Ich bin letzte Woche über eine Geschichte gestolpert, die mich sehr inspiriert hat. Und zwar habe ich von einem Mann namens Nicholas Winton gehört, gelesen und was geschaut. Und zwar war dieser Nicholas Winton ein Engländer, ein Christ, und der hat während des Zweiten Weltkriegs gelebt. Der ist 2015 verstorben, aber sein Leben war einzigartig. Und zwar hatte dieser Nicholas Winton es irgendwie auf dem Herzen, oder irgendwie hat er einen Impuls von Gott bekommen, dass er kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs Kinder retten sollte vor dem Holocaust. Und er hat dann ein paar Hebel in Bewegung gesetzt, hat mit ein paar Freunden das ganze Unternehmen gestartet und er hat einige Züge organisiert und hat dann aus Tschechien, aus Deutschland, aus Polen, hat er Kinder gerettet und hat die nach England gebracht mit diesem Zug und die sind dann weiter, naja, nach Amerika oder wo sie sonst so hin gefahren sind. Insgesamt hat er 660 Kinder durch diese oder mit diesen Zügen gerettet. Und das war für ihn natürlich auch nicht einfach, einfach so. Er hat sehr viel Anfechtung auch bekommen. Es waren viele Menschen auch dagegen. Natürlich auch schon die Deutschen, die da in Vorbereitung auch schon waren und ihm das Leben ziemlich schwer gemacht haben. Sein ganzes Leben lang, nach dieser wundersamen Rettung, lief dann eigentlich ganz normal weiter. Niemand wusste, was dieser Nicholas Winton tatsächlich getan hat. Und selbst seine Frau, mit der er, weiß nicht, über 50 Jahre verheiratet war, die wusste nicht, was dieser Nicholas Winton, ihr Mann, getan hatte. Bis sie eines Tages irgendwie durch Zufall auf den Dachboden ihres Hauses gegangen ist und dort hat sie eine Kiste gefunden und in dieser Kiste, da waren lauter Listen drin und da waren Fotos drin. Und 50 Jahre, nachdem Nicholas Winton einfach so selbstlos gehandelt hat und diese Kinder gerettet hat, ist das alles so ein bisschen an die Öffentlichkeit gekommen. Die Frau, die hat das dann öffentlich gemacht. Der Nicholas, der wurde dann von der Queen zum Sir ernannt. Und dann war da eine TV-Show. Und diese TV-Show, die wollte die Geschichte von diesem Nicholas Winton erzählen. Und die wollte ihn auch ein Stück weit ehren für das Tolle, was er vor, naja, mehr als 50 Jahren dann getan hatte. Und dieser Nicholas Winton, der sitzt dann also in dieser TV-Show in den Reihen der Zuhörer. Und dann fragt die Moderatorin in die Menge, das war natürlich vorbereitet von der TV-Show, stehen jetzt mal bitte alle Menschen auf, die durch dieses Leben von diesem Nicholas Winton gerettet wurden. Und der ganze Saal, hunderte von Menschen standen auf. Das waren die Kinder, die er 50 Jahre zuvor gerettet hat. Und es war natürlich eine ganz emotionale Show. Selbst die Moderatorin, die konnte das Wasser nicht zurückhalten. Und also der Nicholas Winton, der war sehr bewegt. Und natürlich auch die hunderte von Menschen, die er vor 50 Jahren gerettet hatte. Und diese Geschichte, die hat mich irgendwie inspiriert, ja, auch bewegt. Weil irgendwie denke ich, wow, das ist so toll, das ist so schön, wenn man selbstlos handeln kann, ja, wenn man von sich wegschaut, wenn man vielleicht sogar Gefahr auf sich nimmt, damit es anderen besser geht. Und die Nacht darauf, wo ich diese Geschichte von Nicholas Winton erlebt habe oder gehört habe, da ging es mir irgendwie ganz anders. Noch inspiriert von dieser tollen Geschichte liegen Melanie und ich dann im Bett und Theo da irgendwie neben uns. Und seit ein paar Monaten hat er immer so seine großen und kleinen Nervenzusammenbrüche in der Nacht. Und alle paar Stunden wacht er irgendwie auf und fängt das Schreien an. Und Melanie und ich, wir drehen uns dann natürlich immer jeder erstmal zur Seite. Und keiner oder jeder denkt, der andere wird es schon irgendwie machen, wird sich um das Kind kümmern. Und ich muss sagen, des Nachts, wenn er denn da, weiß ich nicht, alle paar Stündchen so am Krähen ist, dann komme ich schon an meine Grenzen. Da denke ich dann schon, was will das Kind? Soll sich lieber Melanie drum kümmern, ja? Also dieses Selbstlose, einfach mal meine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen und das Wohl meiner Frau zum Beispiel suchen, fällt mir gerade des Nachts im Moment ziemlich schwer. Und ich weiß nicht, wie das euch geht, ja? Also ich glaube, dass alle von euch irgendwie auch selbstlos handeln wollen, ja? Dass ihr alle irgendwie euch selbst gerne zurücknehmen wollt und das Wohl des anderen irgendwie in den Vordergrund stellen wollt. Aber ich weiß nicht, ob es euch nicht vielleicht auch ähnlich geht, dass ihr auch manchmal an eure Grenzen kommt. Dass ihr manchmal auch das Gefühl habt, eigentlich möchte ich so und so leben, wie dieser Nicholas Winton zum Beispiel, aber mein tatsächliches Leben sieht ganz anders aus. Natürlich sind wir nicht alle wie dieser Nicholas Winton und wir werden wahrscheinlich oder viele von uns werden wahrscheinlich nicht solche Dinge tun, die dieser Nicholas Winton getan hat, aber selbst im Kleinen. Fällt es uns nicht selbst im Kleinen oft schwer, selbst loszuhandeln und das Wohl des anderen vor unsere eigene, vor das Wohl uns selber zu stellen? Ich finde es schön, dass die Bibel von Menschen spricht, wie wir das sind. Von Menschen, die mit den gleichen Herausforderungen zu tun haben, die auch vor der Wahl stehen, wähle ich jetzt meinen Weg und das Beste für mich oder nehme ich mich selbst zurück und wähle das Beste für andere. Und Paulus, das war so ein Mann wie wir, der auch vor dieser Herausforderung stand. Was soll ich wählen? Soll ich mein Bestes wählen oder soll ich das Beste für andere wählen? Soll ich selbstlos handeln oder soll ich egoistisch handeln? Und wir befinden uns ja gerade in dieser Reihe des Philipperbriefs und da machen wir jetzt gerade weiter. Und in diesem Text, mit dem wir uns heute hauptsächlich beschäftigen werden, geht es genau darum, um diese Frage. Handle ich selbstlos? Stelle ich mich selbst zurück? Nehme ich mich selbst zurück und wähle das Beste für andere? Oder bin ich egoistisch und wähle das Beste für mich? Ich möchte den Text einmal vorlesen. Ihr könnt entweder hier mitlesen oder ihr lest in euren Bibeln mit, wie ihr möchtet. Ich lese den Text aus Philipper 1, Verse 18b bis 26. Auch in Zukunft wird nichts meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht. Ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Für die, die vielleicht heute das erste Mal da sind oder die letzten Predigten nicht mitbekommen haben. Wie gesagt, wir sind noch relativ am Anfang dieser Serie zum Philipperbrief. Und Paulus, der hat diese Gemeinde in Philippi gegründet. Das ist schon 2000 Jahre her. Und ist dann irgendwie ein bisschen weitergereist, hat noch andere Gemeinden gegründet. Und irgendwann, ein paar Jahre später, schreibt er dieser Gemeinde in Philippi einen Brief. Den Philipperbrief, den wir jetzt ein bisschen beackern. Und in diesem Brief, da geht es um ganz verschiedene Themen, da werden wir uns noch ganz intensiv mit beschäftigen. Zum einen geht es darum, dass Paulus einfach Danke sagen möchte. Paulus möchte Danke sagen für die Philipper, denn sie haben ihn unterstützt. Finanziell, aber auch einfach durch Gebet und durch Mitarbeiter, die sie aus Philippi zu Paulus geschickt haben, die ihn einfach unterstützen sollten. Und Paulus, der nimmt diesen Brief auch zum Anlass und möchte der Gemeinde in Philippi auch noch mitteilen, wie es ihm gerade geht. Denn die Philipper, die waren ein bisschen in Sorge, weil sie schon länger nichts mehr von dem Paulus gehört hatten, beziehungsweise weil sie gehört hatten, dass er im Gefängnis war. Paulus war öfter im Gefängnis. Und warum war er im Gefängnis? Da haben wir letzte Woche von Immanuel Kühnlein gehört. Paulus, der hat unerschrocken von Jesus Christus erzählt. Überall, wo er hingekommen ist, hat er von Jesus erzählt. und dass das alle Leute um ihn herum nicht so toll fanden. Das beweist seine momentane Situation, dass er für die Verkündigung des Evangeliums auch ins Gefängnis gesteckt wurde. Und selbst in diesem Gefängnis nutzt Paulus noch die Gelegenheit und erzählt von diesem Jesus, von all dem, was Jesus für Paulus und für die ganze Welt getan hat. Und von außen betrachtet ist es schon nachvollziehbar, dass das nicht die tollste Situation ist, in der sich Paulus so befinden kann. Ja? Also die Gefängnisse damals, die waren alles andere als schön und angenehm. Ich glaube, Gefängnisse sind es sowieso nie, aber im Vergleich zu der JVA hier in St. Georgen war das damals ein richtiges Loch. Man saß da im Dunkeln und man hat sich da alle möglichen Krankheiten und Parasiten eingefangen. Also das war alles andere als eine schöne Erfahrung, die dieser Paulus dort gemacht hat. Aber trotz dieser Erfahrung, die er gerade im Gefängnis macht und von denen er auch der Gemeinde in Philippi schreibt, schreibt er, dass er sich eigentlich freut. Weil Paulus, der hat irgendwie begriffen, es ist eigentlich ganz egal, ob ich am Leben bin oder ob ich sterbe, ob ich im Gefängnis sitze oder ob ich frei bin. Jesus wird groß. Jesus wird die Ehre gegeben. Und das ist das, was für Paulus gezählt hat. Und doch ist er jetzt ein bisschen am Überlegen. Und das hat unser Text ja gerade ein bisschen gezeigt. Wir lesen gleich noch mal ein paar Verse. Dass er ins Nachdenken kommt. Es gibt ein paar Optionen, die ich hier gerade habe, sagt Paulus. Also es könnte sein, dass ich aus dem Gefängnis rauskomme. Es könnte aber auch sein, dass ich in diesem Gefängnis bleibe, vielleicht bis zum Ende meines Lebens, vielleicht sogar vorzeitig schon zu Tode komme. Und irgendwie hat man das Gefühl, wenn man diesen Text so liest, dass Paulus da so eine Pro- und Kontraliste macht, ja? Was jetzt für wen wohl das Beste wäre. Ich möchte gerne diese Verse nochmal vorlesen, die Verse 21 bis 26. Da sagt Paulus, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Paulus sieht also diese zwei Optionen. Option A ist, dass er stirbt. Gar nicht so ungewöhnlich, dass man damals im Gefängnis irgendwie gestorben ist, sei es durch äußere Gewalt oder durch irgendwelche Krankheiten, die man sich da eingefangen hat. Es hätte gut sein können, dass Paulus sterben würde. Und Paulus, der sagt dann, ey, das Sterben, das wäre überhaupt gar nicht das Problem. Sterben ist für mich ein Gewinn, sagt er in Vers 21. Und in Vers 23 hab's hier nochmal drauf. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Sterben wäre für Paulus das Beste. Nicht, weil er lebensmüde ist, sondern weil für ihn Christus das Leben ist. Seitdem Paulus eine Begegnung mit diesem Jesus hatte, einige Jahre vorher, war sein Leben ein Wettkampf. Ein Wettlauf in Richtung Ewigkeit. Er ist jeden Tag aufgestanden, ist jeden Tag mit Jesus aufgestanden. Jeden Atemzug, den Paulus genommen hat, hat er für Jesus genommen. Und er hat sich für Jesus aufgeopfert. Sein Leben war Christus. Und an anderer Stelle schreibt Paulus ja oft irgendwie auch von dem Wettlauf, ja, dass der Glaube an Jesus irgendwie wie ein Wettlauf ist. Ja. Und dieser Wettlauf, der endet in der Ewigkeit. Und da ist Paulus drauf hingelaufen. Für Paulus hätte nichts Besseres geschehen können, als wenn er stirbt und dann bei Jesus Christus ist. Paulus hatte hier auf der Erde schon eine ganz besondere Beziehung zu Jesus, aber er wusste, das ist nichts im Vergleich dazu, was mich noch erwarten wird. Auf der Erde bin ich schon mit Jesus unterwegs. Christus ist mein Leben. Alles, was ich tue, tue ich mit und für Christus. Aber trotzdem erwartet mich in der Ewigkeit im Himmel etwas. Damit kann all das, was ich hier auf der Erde erlebe, überhaupt gar nicht mithalten. Und wenn wir uns Paulus' Leben mal so ein bisschen anschauen, und er berichtet ja immer mal wieder in einigen anderen Briefen auch davon, was er alles so durchgemacht hat, ja, dass er geschlagen wurde, gesteinigt wurde, öfters im Gefängnis saß, auf dem Meer trieb, auf offenem Meer, auf irgendwelchen Inseln gestrandet, gelitten für Jesus Christus. Da kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, dass er ganz anders über die Ewigkeit nachgedacht hat. Und ich stelle mir vor, dass Paulus in diesen dunklen Gefängnissen saß, vielleicht körperlich gebrochen, körperlich misshandelt, krank, macht sich Sorgen, wie es wohl weitergeht. Und dann denkt er an den Himmel. Und dann denkt er vielleicht daran, wenn ich jetzt sterben würde, dann würde es kein Leid mehr geben, dann würde es keine Krankheit mehr geben, dann würde es keine Träne mehr geben, dann würde es keine Qual mehr geben, dann wäre alles besser. Wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre alles besser. Für Paulus wäre es das Beste gewesen, wenn er sterben würde. Aber Paulus, der denkt noch ein bisschen weiter. Und in seiner Pro- und Kontraliste, da geht es dann weiter. Und er hat ja noch die Option B. Und die Option B, die er in Betracht zieht, ist das Leben. Und da sagt er dann in Vers 22, andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Und das wäre für andere das Beste. Sterben wäre für ihn das Beste, aber Leben wäre für andere das Beste. Und dann überlegt er so ein bisschen, ja, was könnte ich denn hier auf der Erde noch tun, was anderen irgendwie einen Dienst bringt, was Früchte trägt. Und dann listet er ein bisschen auf. Und da lesen wir dann in Vers 25 und 26, wenn ich also noch auf der Erde bleibe und für euch da bin, dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Obwohl Paulus viel lieber sterben würde, dass das Beste für ihn ist, denkt er an die anderen und schaut, was das Beste für die anderen ist. Und dann sagt er, okay, wenn ich bleibe, dann kann ich dazu beitragen, dass euer Glauben wächst. Paulus hat diese Gemeinde in Philippi ins Leben gerufen, hat Glauben dort ins Leben gerufen in Philippi. Und er hatte eine ganz besondere Beziehung zu dieser Gemeinde und hatte eine ganz besondere Liebe zu dieser Gemeinde. Und er konnte sich das sehr gut vorstellen, noch ein bisschen auf der Erde zu bleiben und den Glauben der Philipper zu stärken. Und Paulus wusste, dass durch den Glauben eine immer tiefere Freude entstehen würde. Und deswegen ist auch das eine Frucht, an die Paulus dachte, wenn ich bleibe, dann freuen sich die Philipper durch den Glauben, der gestärkt wird. Und alles resultiert in der Ehre Jesu Christi. Und das war ja das, wofür Paulus gelebt hat. Er hat dafür gelebt, dass Jesus groß wird. Und er wusste, wenn ich noch am Leben bleibe, dann kann ich den Glauben stärken, der Philipper. Dann werden die Philipper sich immer mehr freuen im Glauben, durch den Glauben an Jesus Christus. Und das wird im Endeffekt Jesu noch mehr Ehre bringen. Und dann stelle ich mir das irgendwie vor, dass Paulus irgendwie am Abwägen ist. Ja? Was soll ich tun? Was soll ich wählen? Soll ich sterben wählen? Das wäre für mich das Beste. Das hat für mich viel, viel mehr Gewicht. Wenn ich aber das Leben wähle, hat das für andere viel, viel mehr Gewicht. Und Paulus, der kommt dann zur Schlussfolgerung in dem nächsten Vers, mit dem wir zeigen können, in Vers 24, entscheidet er dann, doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Paulus entscheidet sich also nicht, für sich selbst das Beste zu wählen, den Tod, sondern er entscheidet sich, das Beste für die anderen zu wählen. Und das ist sein Leben. Natürlich liegt es nicht hundertprozentig in seiner Hand. Eigentlich liegt es gar nicht in seiner Hand, ja, ob er aus diesem Gefängnis lebend rauskommt. Aber er ist sich ziemlich sicher, dass, weiß nicht, was er da für einen Deal vielleicht mit Jesus geschlossen hat oder ob Jesus ihm das irgendwie gesagt hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war er sich ziemlich sicher, dass er lieber das Beste für andere suchen möchte als das Beste für sich. Und ich habe mich gefragt, ist das auch meine Lebenseinstellung oder ist das unsere Lebenseinstellung? Leben wir unser Leben mit dieser Einstellung, dass wir eher das Beste für andere suchen als das Beste für uns? In der Familie oder im Job oder hier in der Gemeinde? Suchen wir eher unser Bestes oder suchen wir das Beste für andere? Mit dem Hintergedanken, dass das Beste für andere vielleicht uns sehr viel kosten würde. Und ich glaube, bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ihr alle eigentlich so leben wollt. Ihr wollt selbstlos leben. Ihr wollt das Beste für andere. Und ihr wollt nicht egoistisch sein und irgendwie euer Bestes irgendwie suchen. Ja? Und doch glaube ich, dass es uns oft ziemlich schwerfällt, ja. Und dann ist es so, dass wir vielleicht denken, okay, jetzt steht das hier in der Bibel, jetzt muss ich mir richtig in den Hintern treten und dann klappt das. Dann bin ich selbstlos und dann kann ich das irgendwie gut auf die Reihe kriegen. Ja? Ich glaube, dass wir das ganz oft tun, ja? Dass wir irgendwie versuchen, okay, jetzt strenge ich mich an, jetzt will ich es irgendwie wieder auf die Reihe kriegen. Dass das unsere Motivation vielleicht ist. Ja? Und dann merken wir vielleicht doch immer wieder, dass es nicht klappt. Mist. Jetzt war ich aber doch wieder ein bisschen egoistisch. Ja? Jetzt wollte ich doch eigentlich XY helfen, aber habe es doch wieder nicht gemacht, weil ich zu bequem war oder weil ich irgendwie mein Ding durchziehen wollte. Oder vielleicht stumpfen wir auch ab und sagen, so wie der Paulus gelebt hat oder das, was die Bibel noch alles zu dem Thema sagt, das schaffe ich sowieso nicht. Ich kann gar nicht so selbstlos sein. Deswegen probiere ich es auch erst gar nicht weiter. Wir stumpfen ab. Und ich habe mich gefragt, was hat Paulus gemacht? Hat er sich einfach immer nur ein bisschen mehr in den Hintern getreten, dass er das irgendwie auf die Reihe kriegt? Dass er von sich selbst wegschaut und auf andere schaut? Oder wie hat Paulus das gemacht? Und dann habe ich den Philipperbrief ein bisschen weitergelesen und habe, glaube ich, die Antwort gefunden, wie Paulus das hingekriegt hat, ein selbstloses Leben zu leben, von sich selbst wegzuschauen und auf andere zu schauen. Und das Interessante ist, dass der Philipperbrief so aufgebaut ist, der hat verschiedene Sinneinheiten, die wir uns alle noch anschauen werden, aber alle Sinneinheiten kreisen sich um das zweite Kapitel. Und wir werden da in zwei Wochen noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Jonathan Schiller wird dazu noch mehr sagen. Aber ich glaube, es lohnt sich, wenn wir es heute schon uns einmal anschauen. Und ich möchte die Verse einmal vorlesen, weil ich glaube, dass da der Schlüssel drin liegt, wie wir tatsächlich selbstlos leben können, von uns wegschauen können und auf andere schauen können. Und zwar steht in Philipper 2 ab Vers 3 auch ganz bekannte Verse. Da schreibt Paulus, nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen, sondern nehmt euch zurück und achtet den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euer eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen, und zwar jeder und jede von euch. Denkt im Umgang miteinander immer daran, welchen Maßstab Christus Jesus gesetzt hat. Von göttlicher Gestalt war er, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute, sondern er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich, in jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zu dem Tod am Kreuz. Und deshalb hat Gott ihn auch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der über alle Namen überlegen ist. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht, um die Herrlichkeit Gottes des Vaters noch größer zu machen. Jesus war der Erste, der das vorgelebt hat, was Paulus nur nachgeahmt hat. Jesus hat nicht sein Bestes gesucht, sondern unser Bestes. Jesus hätte ohne Probleme und ohne, dass ihn auch nur irgendwer irgendwas ankreiden könnte, hätte im Himmel bleiben können und hätte dort das Leben des Gottes leben können. Das wäre für ihn das Beste gewesen. Aber Jesus hat nicht sein Bestes gesucht, sondern hat unser Bestes gesucht. Und deswegen hat er von sich selbst weggeschaut, ist auf diese Erde gekommen und hat unser Bestes gesucht. Und das hat Paulus gesehen. Paulus hat immer darauf geschaut. Paulus hat immer auf diesen Jesus geschaut, weil Christus sein Leben war. Paulus hat immer darauf geschaut, dass Jesus nicht sein Bestes gesucht hat, sondern das von uns Menschen. Und das war die Motivation, die Paulus hatte. Und deswegen konnte Paulus so leben, weil er eine Begegnung mit diesem Jesus hatte, der ihm das so vorgelebt hat. Und manche von euch, die kennen sich mit dem Leben von Paulus vielleicht ein bisschen aus. Paulus war nicht immer so. Bevor Paulus Paulus war, war Paulus Saulus. Und als Saulus, da hat er ganz anders gelebt. Als Saulus, da hat Paulus ganz egoistisch gelebt. Er hat seinen eigenen Vorteil gesucht. Er wollte bekannt und berühmt werden. Er wollte die Gemeinde Jesu Christi zerstören. Er wollte vor dem Hohen Rat, vor den Pharisäern gut angesehen sein. Er. Und auf einmal erscheint ihm dieser Jesus Christus. Er hat eine Begegnung mit diesem Jesus Christus. Und das verändert alles. Auf dieser Straße nach Damaskus, da hat Saulus diese Begegnung mit Jesus gehabt, hat erlebt, was es bedeutet, dass Jesus sich selbst zurückgenommen hat und das Beste für uns Menschen gesucht hat. Und das hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Und das ist auch, glaube ich, die einzige Motivation, die uns helfen kann, so zu leben, wie Jesus das vorgelebt hat und wie Paulus das nachgeahmt hat. Es passiert nicht dadurch, dass wir uns in den Hintern treten und sagen, jetzt will ich aber ein bisschen selbstloser sein, jetzt will ich aber ein bisschen egoistischer sein. Das klappt für den Moment vielleicht. Das klappt ab und zu mal. Und immer wieder merken wir dann, auf Dauer klappt es nicht, sondern auf Dauer. Und das sagt Paulus, müssen wir immer auf das schauen, was Jesus getan hat, müssen die Gesinnung haben, die Jesus hatte. Und das verändert uns. Und ich habe das, als ich mich so ein bisschen mit dem Text beschäftigt habe, ich habe das mal versucht auszuprobieren. Ja? Als ich des Nachts dann wieder neben dem Drama King da lag, habe ich gemerkt, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, mich jetzt um dieses Kind zu kümmern. Ich warte lieber noch ein bisschen, bis Melanie aufwacht. Und dann dachte ich mir aber, ey, Jesus, der hat auch nicht sein Bestes gesucht, sondern hat mein Bestes gesucht. Und was ist es dann für mich, jetzt einfach mal mich um dieses kleine Kind zu kümmern? Und das ist ja noch ein kleines Problem, ne? Und dann, weiß ich nicht, war es die Woche nochmal irgendwas mit, weiß ich nicht, die Spülmaschine war irgendwie fertig und da dachte ich mir, nee, kein Bock, irgendwie stressigen Tag oder wollte einfach auf dem Sofa sitzen oder was auch immer, ja. Und dann habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn Jesus dies und jenes für mich getan hat, dann kann ich doch wohl diese bescheuerte Spülmaschine ausräumen, oder? Und ja, das sind Alltagsdinge, ne, natürlich. Aber das hat mir persönlich geholfen. Und ich glaube, dass uns das allen helfen kann, ja. Und nochmal, Paulus, der ermutigt uns, schaut auf diesen Jesus. Schaut, wie groß seine Liebe zu euch war. Und das ist die Motivation, die uns hilft, so zu leben, wie Paulus das dann nachgeahmt hat. Und da möchte ich euch Mut zu machen, dass ihr euch vielleicht jeden Tag in der kommenden Woche morgens oder ich weiß nicht, wann ihr so ein bisschen Zeit der Ruhe habt, dass ihr euch eine, ich sag mal, eine Evangeliumszeit einräumt, wo ihr einfach auf das schaut, was Jesus getan hat, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, dass Jesus auf dieser Erde gelebt hat, dass Jesus für uns, für unsere Schuld gestorben ist, dass er für unsere Schuld wieder auferstanden ist und dass er für uns alles möglich gemacht hat, damit wir so leben können, wie er sich das vorstellt. Und ich glaube, allein wenn wir das betrachten und das immer mehr betrachten und das immer mehr betrachten, dann verändert das unser Leben. Dann wird nämlich Jesu Gesinnung zu unserer Gesinnung. Und wisst ihr, das ist ja keine Arbeit. Es ist wie einen schönen Sonnenaufgang oder Untergang betrachten. Einfach nur sich daran freuen. Sich einfach an dem freuen, was Jesus getan hat. Und das immer wieder und das immer mehr. Und dann könnt ihr gespannt sein, wie das euer Leben verändern wird. Und das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind und werden, die diesen Jesus betrachtet und sich von diesem Jesus verändern lässt, von der Liebe, die Jesus für uns hat. Ich finde das interessant, was Jesus, bevor er gestorben ist, gesagt hat. Hat er in Johannes 14, Vers 15 gesagt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Es ist die Liebe zu Jesus, die uns befähigt, seine Gebote zu halten. Und wie können wir Jesus lieben, hat Jesus auch gesagt. Oder einer seiner Jünger hat es gesagt. Wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil all das, wofür das Kreuz steht, zuerst ist. Und wenn wir diese Liebe am Kreuz erleben, dann wird das in uns Liebe entfachen. Und diese Liebe wird uns motivieren, das zu tun, was er von uns fordert. Zum Beispiel in diesem Fall selbstlos zu handeln, nicht egoistisch zu sein. Ich mache euch Mut, probiert es mal aus. Jeden Tag der Woche das Kreuz genießen wie einen schönen Sonnenaufgang, wie einen schönen Sonnenuntergang und euch einfach an dem zu erfreuen, was Jesus getan hat. Und seid gespannt, wie das euer Leben verändern wird. Und wenn jetzt jemand noch unter euch ist, der diese Liebe vielleicht noch nie erlebt hat, der das gar nicht richtig glauben kann oder fassen kann, dann mache ich euch auch Mut. Lasst euch drauf ein. Redet mit Menschen, die ihr hier vielleicht kennt oder mit irgendwem aus der Gemeindeleitung und lasst euch das noch ein bisschen mehr erklären, was das mit der Liebe Jesu auf sich hat. Denn selbstlos leben möchtet ihr, glaube ich, auch. Und ich glaube, ihr merkt auch, dass ihr dort immer wieder an die Grenzen kommt. Und wirklich selbstlos zu leben, können wir nur mit Jesus. Deswegen mache ich euch Mut, das mit dem Jesus mal zu wagen. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du unser Vorbild bist. Danke, dass wir an dir sehen, was es bedeutet, das Beste für andere zu suchen und nicht das Beste für einen selbst zu suchen. Du hast es vorgelebt und ja, nur weil du das vorgelebt hast, können auch wir das so leben. Wir danken dir auch für das Leben von Paulus und für das, was er uns vorgelebt hat und wie er uns auch durch deine Schriften helfen möchte, dir ähnlicher zu werden. Wir danken dir auch für den Philipperbrief, für all das, was da drin steckt, für all das, was wir schon in den letzten Wochen hören durften und für all das, was wir auch in den nächsten Wochen noch hören werden. Und wir wollen dich bitten, dass du derjenige bist, der uns immer mehr verändert und der uns hilft, so zu leben, wie du das gerne dir vorstellst. Danke, dass es nicht aus uns heraus funktioniert, sondern dass wir von dir und von deiner Liebe motiviert nur so handeln können. Und so bitte ich dich für uns alle, dass wir diese Woche auf dich schauen können, dass wir den Blick auf dich richten, Jesus, und auf das, was du für uns getan hast. Und dass wir das immer mehr verstehen, immer mehr begreifen, dass wir uns daran immer mehr freuen können und dass es uns immer mehr dahin bewegt, dir ähnlicher zu werden und auch so zu handeln. Danke, dass du das in uns bewirken möchtest und Schenk du uns jeden Tag dieser Woche einfach immer wieder auch Zeiten, wo wir ja deine Tat einfach genießen können. Und ich möchte dich bitten, dass wir ja daraus motiviert dann von uns wegschauen können und auf das Wohl der anderen schauen können, uns hinten anstellen können und das Wohl der anderen voranstellen können. Wir brauchen dich dafür. Amen.